herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LeakHair Podcast. Heute ganz spannend mit dabei. Viele Vertreter vom Liquid Legal Institute, wo wir von LeakHair natürlich auch schon ganz lange mit dabei sind. Es geht vor allen Dingen um die sogenannte Buddy Badge Initiative, aber auch ganz stark ums Netzwerken und um Communities. Herzlich willkommen, Katharina, hallo. Kilian und Matthias.
Hi.
Hallo.
Hallo, hallo. Katharina, Kilian, Matthias, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuhörer, damit wir einen Eindruck haben, wer ihr seid, vielleicht was euch zum LLI gebracht hat und was ihr außerhalb des LLIs in eurem beruflichen Alltag so typischerweise tut. Katharina, magst du starten?
Ja, nachdem ich gerade an einem Buch mit LLI-Kollegen schreibe, erstaunlicherweise sehr, sehr viel LLI momentan. Mein Dayjob ist Rechtsanwältin in Niederösterreich, mache eigentlich nur IT-nahe Themen, nerdige Sachen und bin nebenbei Co-Founderin von The Nerds of Law, wo wir eben auch einen Podcast haben, und von Netzbeweis, dem Beweissicherungstool. Zum LLI gekommen, das ist eine gute Frage. Ich kenne einfach viele Leute, die dort sind, und es klang irgendwie spannend und genau, ist jetzt auch schon eine Weile wieder her. Was ich besonders cool finde am LLI, ist einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen mit anderen Weirdos im guten Sinne.
Okay, dann übernehme ich jetzt mal. Hallo, ich bin Kilian. Ich bin in meinem Daylife Legal Tech Manager bei Mazar und auch Anwalt, aber nicht mehr ganz so viel Anwalt. Also das Tech-Management übernimmt sozusagen ist überwiegend. Beim LLI bin ich tatsächlich erst seit sehr, sehr kurzem. Ich kenne es zwar schon länger, ich war vorher über einen anderen Arbeitgeber sozusagen Teil davon und bin zur Buddy Badge-Initiative gekommen und dann dachte ich mir, ich will jetzt auch mal beitreten.
Wunderbar, Dankeschön. Super. Matthias! Also.
Ja, ich bin Matthias Bosbach, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater. In meinem Dayjob mache ich Sachen, die über die Grenze gehen. Das heißt, ich bin Generalist. Ich habe so einen Schwerpunkt auf Arbeiten über der Grenze. Und im digitalen Bereich mache ich Prozesse und Lösungen für diese Themen. Und zum LLI bin ich gekommen vor einigen Jahren, weil ich den Eindruck hatte, dass es einfach wahnsinnig nützlich ist, sich in der Community auszutauschen. Ich glaube, die Branche steht vor großen Herausforderungen und vor Umwälzungen, und da gibt es noch kein Patentrezept zu. Das heißt, wenn du dich austauschen kannst, auch zu Fehlern, die andere gemacht haben, oder zu Erfolgen, dann kann dir das eigentlich nur helfen, und das genau hat auch super funktioniert. Und ich habe dann zusammen mit ein paar anderen Leuten die Buddy Badge Initiative gegründet. Das war vor 2 Jahren. Wir sind mittlerweile 26 Leute und uns zeichnet aus, dass wir alle uns unsere eigene digitale Stelle geschaffen haben. Wir haben das irgendwann gemerkt, ja, dass das Liquid Legal Institute voll von solchen Typen ist, und wir möchten Personen helfen oder sie irgendwie unterstützen, die sich auch in diese Richtung entwickeln wollen. Ja, uns ist allen gemein, dass wir eben irgendwann gesagt haben, wir wollen in diese Richtung gehen. Wir hatten alle keine Ausbildung dafür. Das gab es damals noch nicht. Das kommt erst so ganz langsam. Und die Überlegung ist, dass wir im Internet ansprechbar verfügbar sind und gemeinsam Content und zum Beispiel Stellenbeschreibungen oder Do's and Don'ts verfassen, an denen sich Leute dann orientieren können. Ja, denn wir haben auf der einen Seite einen großen Bedarf. Du hast Bedarf an digital versierten Personen, wie eigentlich noch nie zuvor, und das wird ja auch nicht weniger. Du hast auf der anderen Seite, wenn man das nüchtern betrachtet, schon Herausforderungen, die richtigen Kandidaten im digitalen Bereich zu finden. Und da die Ausbildung faktisch in den nächsten Jahren nicht den Bedarf wird decken können, musst du es ja über Mentoring oder On-the-Job-Training machen.
Ja, vielen Dank. Katharina und Kian, ihr seid ja beide auch Mitglieder dieser Buddy Badge Initiative. Wie seid ihr denn mit dem Matthias zusammengekommen? Oder seid ihr von vornherein mit dabei gewesen? Seid ihr erst später dazu gekommen, die Buddy Badge Initiative? Wie sah das bei euch aus? Kian, magst du starten?
Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist eigentlich recht einfach. Matthias hat mich gefragt, ob es interessant ist. Und da habe ich ja gesagt. Ich finde es gut, weil das, was Matthias auch gerade schon erwähnt hat, ist genau so richtig. Ich kenne kaum Menschen, die jetzt einfach schon das Rüstzeug mitbringen und sagen, ich kann jetzt ja einfach anfangen im Job, sondern habe jetzt eigentlich auch, glaube ich, 3 oder 4 Leute einfach on the job irgendwie mit ausgebildet, dass es irgendwie möglich ist, in dem Bereich zu arbeiten. Und ja, das ist irgendwie immer noch ein recht schwierig zu umfassender Berufszweig, weil er einfach unheimlich generalistisch ist und trotzdem sich von Position zu Position sehr unterscheidet. Das sieht man schon, dass der da irgendwie einen anderen Berufsbezeichnungsnamen hat. Also, wenn du dich mit 10 Leuten triffst, die theoretisch das gleiche machen wie du, hat jeder eine andere Berufsbezeichnung.
Ja, stimmt. Die Bandbreite ist groß. Magst du so ein paar Beispiele nennen für die, die sich in dem Bereich noch nicht so auskennen?
Also ich gehe ganz easy mit Legal Tech Manager, aber definiere das dann immer vollkommen für mich. Dann gibt es andere, die sind so Chief Operating Officer für oder CTOs oder ich habe es nicht gemerkt, die sind alles sehr fancy Namen. Legal Engineers sind ja meistens.
Ein paar Legal Tech Engineers. Ja.
Also ich nenne mich Chief Warlock. Oh. Falls irgendwer sich davon inspirieren lassen will.
Ja, Hammer, Katharina, erzähl mal, wie kam das?
Bei mir ist es eigentlich lustig, ich wollte lang nicht Anwältin werden und war eigentlich in-house und dann in der Anwaltschaft, Sima hat dann einfach so das Need an Tools, dass die es halt einfach noch nicht gibt. Und einerseits die Dinge, die ich selber bei mir in der Kanzlei mache, hat mir keiner beigebracht, also sehr, sehr viele davon nicht. Und gleichzeitig dann, hey, ich könnte ein Tool brauchen. Und mehr oder weniger hoppala, ein halbes Jahr später haben wir ein Startup gegründet. Und dann sind dann auch Dinge, die einem keiner beibringt, die einem keiner lernt. Und ich sage immer, wenn mich Leute fragen, ja, und was hast du alles gelernt, um das zu machen? Ich so, da gibt es keine abschließende Liste und die ganzen Ausbildungen zum Thema gibt es ja auch noch nicht so lange. Und ich glaube, deswegen sage ich immer, das Wichtigste ist, von anderen Branchen, von anderen Professionen zu lernen. Weil alles das, wo wir heute lapidar legal davor klatschen, wer auch immer gerade die Geldbörse in der Hand hat, leichter zu verkaufen, gibt es in anderen Branchen schon.
Ja.
Und wenn wir dann halt das jetzt Legal Operations und Legal Design und Legal Process Management nennen müssen, okay, aber das können wir auch schon wo lernen von Leuten, die das schon seit Jahrzehnten machen.
Ja, das stimmt. Das kann ich als BWLerin bezeugen. Wir hatten das im Grundstudium, diese Begrifflichkeiten. Und dann kam ich in die Legal-Branche und dann plötzlich war das ein ganz neues Unicorn. Und ich dachte mir, okay, komisch, ist doch eigentlich das Gleiche.
Ich komme aus großen Tech-Buden in die Anwaltei und dann erklären sie halt die Legal-Tags, New Hot Shit. Und ich so, für mich ist das normal Arbeiten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine E-Mail auszudrücken. Ever.
Ah, doch, das kommt öfter vor, als man
denkt. Ja, nördlich der Grenze vielleicht.
Ich glaube auch, vor allen Dingen da. Ja, ihr beiden, das ist ja gigantisch. Also ihr habt euch beide eigentlich, wie der Matthias auch, beide eure neuen Berufsbilder gerade im digitalen Umfeld eigentlich selbst erarbeitet und selbst definiert und euch das Handwerkszeug auch selbst mitgebracht. Und da kommt jetzt aber genau die Buddy Badge Initiative ins Spiel, zu sagen, Moment mal, irgendwie haben wir hier alle eine ähnliche Story und ähnliche Challenges. Lasst uns vernetzen. Und vor allen Dingen eine Anlaufstelle für die darstellen, die das auch wollen oder die sich darüber informieren wollen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich bin eine Person typisch im Legal-Bereich und will mich jetzt gerne in die Richtung, in der ihr euch befindet, weiterentwickeln und finde diese Buddy Badge-Initiative. Was wären jetzt so typische Schritte, wie ich euch kontaktieren kann oder wie ich mich aufnehme? Wie findet Austausch statt? Was ist sozusagen der Kern dieses Community-Gedankens bei euch?
Ja, das ist ganz einfach. Wir haben eine Webseite auf der Homepage des Liquid Legal Instituts. Da sind die Buddies drauf. Du kannst dir angucken, in welcher Branche sie tätig sind und was sie jeweils auszeichnet. Du hast den direkten Link auf das LinkedIn-Profil. Das heißt, du kannst dich einfach durchklicken und sie kontaktieren. Und wenn du mit zur Initiative kommst, dann kannst du an unseren regelmäßigen Calls teilnehmen, wo wir uns austauschen und wo wir eben gucken, was für Content wir jetzt wieder produzieren werden.
Okay, cool. Das heißt eigentlich relativ, sage ich mal, low entry barrier, würde man im Englischen sagen, um auch da einfach so, sage ich mal, den Mut auch zu fördern, sagen, einfach mal mitmachen, nicht? Und nicht, man muss jetzt hier schon wieder irgendwelche Examina und Zertifikate haben, um mitmachen zu dürfen. Das ist ja vielleicht gerade in vielen juristischen Köpfen oftmals auch so dieses sehr hohe Anspruchsdenken, was man alles für eine Ausbildung vorweisen muss, um überhaupt sich vorstellen zu können, in gewissen Bereichen zu arbeiten. Aber wenn es natürlich diese Berufsbilder eigentlich noch gar nicht wirklich lange gibt, gibt es entsprechend auch diese Ausbildung, nicht? Also überhaupt erstmal über das Netzwerk anzufangen, sich auszutauschen, für viele Junge. Wir haben ja auch ein paar Podcast-Folgen mit Jüngern auch aufgenommen, die gerade noch im Studium sind oder da gerade rauskommen, sagen, was gibt es auch für andere Berufsfelder außer dem klassischen Weg, nicht? Und ich glaube, da diesen Anlaufspunkt bei euch zu finden, das ist ja genau das Spannende. Aber vielleicht nochmal zu den Basics, sage ich mal, was Netzwerken und Connecten angeht. Das ist ja letztendlich eine Kern auch Kompetenz, wenn man so möchte, gerade auch in diesen neuen Berufsbildern, die nicht im klassischen Pfad verlaufen. Da ist man ja schon eher darauf angewiesen, sich auszutauschen und aktiv zu vernetzen. Was sind jeweils so eure Herangehensweisen ans Netzwerk oder wie waren sie auch am Anfang? Seid ihr da sehr proaktiv? Seid ihr da sehr zielorientiert? Wie geht ihr auf Veranstaltungen? Wie geht ihr an solche Themen ran? Oder lasst ihr es auf euch zukommen? Da gibt es ja verschiedene Styles, sage ich mal, beim Netzwerken. Katharina, wie ist so dein Style dahingehend?
Introvertiert und gezwungen dazu, es zu tun. Also ich bin absolut nicht die natürlichste Netzwerkerin, obwohl es vielleicht von außen so scheint. Also für mich ist es auf alle Fälle ein Teil vom Job, wo man nicht drumherum kommt. Und ich sage immer so gern, dass das Introvertierte vom Extrovertierten unterscheidet sich oft dadurch, ob man in dieser Masse an Leuten, ob das einem Energie bringt oder Energie nimmt. Und mir nimmt das definitiv auch, wenn ich auf dem One-on-One-Gesprächen die Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich dann auf virtuelle Cafés treffe, dort extrem viel Energie bekomme. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema für viele, die glauben, nicht jeder Anwalt, nicht jede Anwältin, nicht jede Juristin ist automatisch natürlich extrovertiert. Und wie gehe ich damit um? Dass man sich sozusagen einerseits dessen bewusst ist und ehrlich ist, wenn ich sage, ich bin jetzt 3 Tage in Folge auf Konferenzen, dann brauche ich nachher eine Woche allein in einer Almhütte am Berg. Ist es okay? Oder ich brauche zwischendurch eine Pause. Ja. Und auch wie ich, wo ich sage, ich habe so tolle, wertvolle Leute kennengelernt, wirklich einfach mit ihnen geschrieben, mal zum Beispiel auf LinkedIn oder mal kommentiert. Dann kommt man ins Gespräch und so, hey, hast du Lust auf einen virtuellen Kaffee oder wollen wir uns mal austauschen? Ist ja seit Covid überhaupt kein Problem mehr. Und da ist das, wo meiner Meinung nach wirklich die Magie passiert, dass man die Leute dann auf den Konferenzen trifft und dann diese Connection, die man hat, ausbaut und aufbaut. Und dann kommt es natürlich, ja, mein Gott, ich kenne so viele und ich treffe so viele Leute, die ich schon kenne. Ja, aber das sind viele, mit denen ich wirklich schon viele Gespräche geführt habe, one-on-one geredet habe. Also das ist zum Beispiel für mich was schwer war am Anfang und was ich auch selber habe üben müssen, wo ich auch selber erst meinen Groove habe finden müssen, was mir gut tut und was für mich funktioniert. Und dann der nächste große Schritt für mich vom, sagen wir mal, Basic Networking war dann wirklich hin zum Sales, als plötzlich der Punkt, oh mein Gott, ich muss was verkaufen, meine Leistung als Anwältin, Netzbeweis als Tool. Das war der nächste ganz, ganz schlimme Schritt für mich. Auch mit viel Training, mit viel Coaching reingegangen. Vor allem auch, weil ich als Nutzerin sehr empfindlich bin von diesen richtig pushy Typen. Und dann ist es auch wirklich auch da, dann seinen Groove zu finden. Habe ich noch nicht immer 100%ig. Es gibt Momente, wo ich auf einer Konferenz mal für eine Stunde verschwinde. Also nehmt es mir nicht übel. aber es funktioniert schon wieder ganz gut. Und ich sagte, ich weiß mittlerweile, was funktioniert, wo ich in meinem Element bin, wo ich sozusagen das Energielevel super funktioniert, mit Leuten Schmäh führen, vortragen, alles Mögliche, und wo ich dann sage, okay, jetzt brauche ich Me-Time.
Das glaube ich. Kian, danke, Katharina. Wie sieht es bei dir aus, Kian?
Also tatsächlich ist es bei mir ein bisschen ähnlich, nicht ganz so sehr. Ich bin auch nicht mir fällt Netzwerken auch nicht natürlich leicht. Es gibt Menschen, denen, da habe ich auch das Gefühl, denen fällt es leichter, die können einen besseren Fokus drauf setzen. für mich ist es jetzt manchmal Arbeit, manchmal ist es spannend. Was ich, glaube ich, finde ich immer so ein ganz wichtiger Tipp bei Netzwerken, und das ist so, haben Katharina und uns auch kennengelernt, ist einfach, wenn man Leute interessant findet oder irgendwas gut findet, die anzuschreiben, sich zu trauen. Man glaubt gar nicht, man denkt irgendwie, vielleicht ist ein großer Account bei LinkedIn oder was auch immer, die reden jetzt nie mit einem. Und da zu gucken, ob man irgendwann sich irgendwie trifft und findet und da Verbindungen findet. Und das finde ich eigentlich, ich suche auch die Gespräche und den Kontakt, wo ich mit mehr Energie rausgehe, als ich reingegangen bin. Das finde ich großartig. Und das verbindet sich meistens darüber, dass man zum einen ein offenes Gespräch findet, also offen spricht, und zum anderen, dass man, also jedenfalls für mich funktioniert das so, dass man einfach Themen hat, die einen begeistern und die man dann austauschen kann. Und ich bin ja in dem Bereich, weil ich mich ja dafür begeistere. Also es ist ja recht einfach über Software oder in meinem Fall auch vielleicht auch KI oder ähnliches, da kann ich lange reden und da höre ich auch gerne zu und ich liebe das, da einfach mehr zu wissen, aber auch Soft-Themen wie, keine Ahnung, wie gehst du um mit Stress oder sowas? Wir haben ja alle die gleichen Themen und das ist auch das Besondere an dieser Legal Tech-Bubble innerhalb der Jura-Szene ist, glaube ich, dass sie damit prägt von IT und Technikern und Startups, wie offener umgeht und man einen viel lastigeren Umgang, also ja, also dieses Thema Fehlerkultur und ähnliches, ist, glaube ich, viel einfacher bei uns umzusetzen und zu sprechen und offen zu besprechen als woanders. Und dadurch ist teilweise das Netzwerken auch leichter natürlich, weil auch die Szene oder die übersichtlicher ist. Ich glaube, wenn du jetzt als Anwalt sagst, ich starte jetzt, das habe ich ja auch mal gemacht, ohne Mandanten, ohne alles, wird es ein bisschen schwieriger, als wenn du in einen Bereich gehst, eigentlich alle danach lechzen, mehr Leute kennenzulernen, die Ahnung von oder die Ahnung von Software und IT haben.
Da würde ich aber sogar reingrätschen noch und sagen, wenn du in die nerdige Anwaltsbubble, das funktioniert schon auch. Sind wir zwar nicht viele, aber das ist auch ganz gut. Und ja, eine natürliche Neugier und ein Interesse an Personen hilft natürlich. Und jeder Mensch freut sich. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du das taktisch anlegst. Wenn du diese Leute, die mit einer Liste auf einer Konferenz gehen, ich muss mit A, B, C, D, E, F reden und dann habe ich meine Checkboxen erfüllt und es funktioniert nicht. Ich habe schon so
gesehen. Das habe ich auch.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann eigentlich gar kein inhaltvolles Gespräch führt, würde ich sagen, oder?
Ja, oder die Leute, die dann halt so weird einen dann anschreiben oder wo ich mir dann denke, so, ich weiß, du willst mir was verkaufen, gib's einfach zu.
Be upfront about it.
Ja, einfach ein ehrliches Interesse. So, ich habe zum Beispiel am Montag einen Kollegen in Wien getroffen, der businessmäßig da war aus Deutschland. Den habe ich kennengelernt, weil ich über BPMN-Modelle gepostet habe und dann sind wir so zum Sprechen gekommen. Also das ist eigentlich was Ausgerissenes und da findet man sich schon auch die Anwältinnen, die paar von uns. Muss ich Kilian widersprechen.
Ich kann dir nur zustimmen. Ich finde auch, man kann total unterscheiden, gewinnt man Energie davon oder verliert man eher. Bei mir ist es so, ich merke immer, ich gewinne ganz viel, sage ich mal, mentale Energie, aber körperlich bin ich danach auch am Ende. Also ich bin eher extrovertiert und ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich liebe es, neue Leute zu kennenzulernen. Und ich brauste da auch überall immer durch wie so eine kleine Verrückte. Aber ich bin danach auch richtig platt. Ne? Also körperlich ist es auch, finde ich, extrem, extrem anstrengend. Und was ich auch gelernt habe, ich kam ja komplett als Nicht-Juristin in die Branche, hatte aber natürlich so dieses Setting, wir entwickeln Software für Juristen seit damals 35 Jahren, jetzt fast 40. Also irgendwie einen Kontext gab es schon, warum ich jetzt überhaupt hier war. Ich kannte am Ende, am Anfang auch ganz wenige Menschen nur in der Branche, gerade in dieser Legal Tech Bubble war es einfacher, wie ihr sagt, definitiv. Auch für Nicht-Juristin, ja. aber sonst fand ich es schon schwierig. Und da ist ja, glaube ich, auch für viele, für die Netzwerken jetzt nicht der große Teil, Bestandteil des Alltags ist, kenne ich das auch von anderen Bekannten von mir, einfach diese große, fast schon Angst oder diese große so innerliche Hürde. Wie gehe ich jetzt auf Menschen zu, die ich nicht kenne? Ja, und also das war für mich am Anfang auch schwer. Gott sei Dank, sage ich mal, als Extrovertierte hat man irgendwie so ein bisschen, irgendwie kriegt man es dann irgendwie vielleicht noch so irgendwie hin. Aber ich habe gelernt, ganz spannend, also das teile ich gerne, ist, wenn man sich zu einer Gruppe Menschen stellt, die man wirklich alle nicht kennt und einfach ganz nett fragt, Entschuldigung, könnte ich mich dazustellen? Es hat noch nie jemand Nein gesagt. Ich sag's euch, das ist total super. Und dann stellt man sich einfach daneben und hört so ein paar Minuten zu und vielleicht kann man dann die Konversation sozusagen inhaltlich auch joinen und smoothet sich dann da irgendwie so rein. Also das ist für mich immer ein Opener, wenn ich wirklich niemanden kenne. Suche ich mir Leute, die irgendwie so grundsätzlich so ein bisschen sympathisch aussehen, ja, und nicht so ganz mürrisch. Und dann kennt man wegen schon so ein, zwei auf der Veranstaltung. Das hat mir immer geholfen. Und Thema LinkedIn kann ich auch bezeugen. Ich habe schon in Schulzeiten und Unizeiten einfach immer irgendwelche Leute angeschrieben und geschrieben, ich habe gesehen, du hast da und da studiert. Wie fandest du es denn? Ja. Und was mir hilft aber, ist immer, wenn es nicht einfach so eine random Connection Request ist, sondern man auch eine kleine Nachricht schreibt, nicht? Also so ein bisschen Kontext, hey, ich würde mich gerne vernetzen, weil, ne? Nö, man kann die, ich habe auch kein Premium LinkedIn. Man kann einfach so eine kleine Connection Note schreiben.
Okay, ich habe gedacht, da muss man dann schon dafür zahlen.
Nein, also ich zahle auch nicht für Premium.
Das geht auch so. Das habe ich auch früh bekommen.
Ja, man darf noch nicht hunderte pro Tag schreiben, glaube ich. Also, aber wenn es ab und zu mal ist, wenn es ein genuin interessiert, ist es ein guter Tipp für diejenigen, die, sage ich mal, inhaltsvolle Anfragen auf LinkedIn schicken wollen. Weil ich bin, wenn ich welche sehe, das sind die, die ich mir angucke. Und alle anderen gucke ich so, okay, kenne ich die Person? Ist das irgendwie unsere Branche? Passt das? Macht es leichter für die Person, die sie bekommt. Aber so viel dazu zu den Learnings von uns allen. Man lernt ja immer dazu und man lernt auch nicht aus. Ich finde auch, Corona war auch echt ein Break. Also musste man sich danach erstmal wieder so richtig eingrooven. Habe ich bei vielen auch gemerkt. Aber wir reden von Netzwerken und von Netzwerkstrukturen, wie unter anderem auch dem LLI und der Buddybed-Initiative. Wie seht ihr das denn gerade auch vielleicht in diesen neuen Umfeldern? Ihr habt vorhin schon von diesen unterschiedlichen Bubbles gesprochen, Legal Tech Bubble oder digitale Bubble versus, sag ich mal, konventioneller, typischer Legal-Markt. Ja. Was ist denn dabei wichtig? Wer muss dabei sein? Ist es einfach so eine lose Organisation? Oder was sind vielleicht so ein paar Eckpfeiler oder Faktoren, die bei so einem, auch einem Netzwerk oder einer Art Community aus eurer Sicht wichtig sind?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist der eine verbindende Faktor, oder? Der einen dazu bewegt, dass man bereit ist, in das Netzwerk Energie zu stecken. Also ich muss ja zugeben, ich bin auch vielleicht in einem oder anderen Verein, Verband oder wo auch immer und irgendwo bei manchen bin ich eine Karteileiche und bei manchen anderen gebe ich Gas und da habe ich das Gefühl, da kriege ich dann noch was raus. Genau, und das würde ich jetzt nicht pauschalisieren, aber ich würde sagen, was mich jetzt antreibt, ist immer sozusagen eine Idee zu folgen oder einem Grundgedanken. Ja, beim LLI ist jetzt mein persönliches Wahrnehmung, zum Beispiel Verständnis, was ich davon habe, ist sagen, wie entwickeln wir die Branche weiter, wie können wir irgendwie Wissen vereinen, wie können wir sozusagen auch vielleicht Standards schaffen, wie können wir anderen Leuten einen Einstieg da sozusagen ermöglichen. Aber beispielsweise, ich bin es ganz offen, ich bin sehr praktisch veranlagt. Ich habe selten die Energie, alles zu lesen. Ich lese dann auch mal nur quer und gucke, wann habe ich diesen einen Moment, der für mich jetzt praktisch wichtig ist. Weil das ist ja das Zweite, was ich ganz groß aus dem Netzwerk rausziehe. Ich bin früher, als Anwalt beispielsweise, habe ich immer so Seminarbetreuung gemacht. Dann bist du kostenlos auf Seminare gekommen. Und das Wissen, was da geteilt wird auf dem Seminar, hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, sondern nur das praktische Wissen. So alles, was die Anwälte dann sagen, wie sie das machen und irgendwie die Referenten nochmal erzählen. Weil das ist, war für mich, das kannst du ja nirgendwo lesen, wie es tatsächlich passiert. Also wir sagen irgendwie alle, wir nutzen die und die Software, aber wie nutzt die denn, wie wird die denn wirklich genutzt und was machen die Leute da? Und das ist das, was eigentlich, also der größte, beste Wert aus so einem Netzwerk für mich dann in diesen Fällen beispielsweise ist es dieses, wie passiert es tatsächlich und was wird da gemacht und wer, welche Themen?
Also Experience Share letztendlich, ne? Diese Erfahrung zu teilen in der praktischen Anwendung, weil die Theorie kann jeder irgendwie in einem Buch, auch wenn es die Bücher noch gar nicht gibt, ja, oder in irgendeinem Blogpost lesen, aber wirklich hands-on, how to do it, nicht?
Das ist das Spannende. Und ich glaube auch dieses Level an Weirdness, an Themen, die einen interessieren, die man vielleicht sonst nirgendwo findet. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich bei unserem Land in der Kammer bin, also wenn die mich jetzt fragen würden, mit welchen drei nicht juristischen Themen hast du dich heute in der Kanzlei beschäftigt und ich sage sie, nehmen die wahrscheinlich, müsste ich sehr, sehr viel aufholen, um zu erklären, Themen wie ich meine Confluence-Alternative implementiere für ein Wissensmanagement, was das Beste, wie ich ein Goldrand-Produkt baue im Value-Pricing, und ich so, soll ich jetzt nach Tarif oder Stundensatz schon abrechnen? Also das sind teilweise die Welten und da finde ich es halt einfach cool, mit Leuten zu quatschen, die ähnliche Themen, ähnliche Probleme, haben ähnliche Nischenthemen in Wirklichkeit sogar. Und es ist wurscht, ob das jetzt Inhouse oder in der Kanzlei ist. Ist halt einfach auch eine andere, ein bisschen andere Perspektive, aber das sind halt so, das sind so Sachen, was es halt wertvoll macht. Und natürlich, wie Kilian richtig sagt, wenn die Leute aktiv sind. Also ich bin sicher auch bei ein paar Dingen eine Karteileiche, wo ich dann auch versucht habe, auszutreten, wo ich dann auch immer wieder sage, okay, brauche ich jetzt nicht wirklich für den paar Euro Mitgliedsbeitrag, aber das LLI ist definitiv was, was mir so viel an Mehrwert und an Connections gebracht hat. Aber ja, ich will vielleicht noch einen Netzwerking-Pro-Tipp hier sharen, der, ja, einen Podcast starten. Es kann ein bisschen creepy rüberkommen, wenn man voll Fangirl von irgendeinem ist, auf einer Konferenz anzureden, hey, willst du mit mir eine Stunde quatschen, so random, haha. Aber willst du mit mir eine Stunde von einem Mikro quatschen und wir veröffentlichen das dann? Ist absolut socially acceptable. Also was ich schon Leute, die, also Podcasts zum Beispiel, denen ich seit Jahren folge, Leute, von denen ich mega, mega Fan bin, einfach angeschrieben habe, so, hey, ich finde das cool, was du machst, willst du mit dem Podcast kommen? Funktioniert super, also kann ich echt empfehlen, Podcast starten, um weniger creepy zu klingen, wenn man mit Leuten reden will.
Ich würde auch einen Pro-Tipp noch geben, den ich, glaube ich, tatsächlich sogar als junger Anwalt noch mehr genutzt habe, als im Legal Tech-Bereich ist. Und das Netzwerk wirklich, und das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass das Netzwerk davon lebt, dass man was reingibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man bekommt irgendwann was wieder, das kommt dann aus anderen Ecken und verschiedenen Stellen, dann ruft dann irgendjemand an, sagt, wir suchen hier jemanden, wir brauchen irgendwie Unterstützung und dann sagt man, oh, ich habe einen Vorteil daraus jetzt vielleicht, aber ein Netzwerk reinzugehen mit einem gezielten Vorteil suchen, ist, finde ich, schwierig und wird auch selten funktionieren, weil das ist einfach, ja, das merkt man einfach, dass es nicht funktioniert.
Ich finde, man durchschaut es sofort.
Oder auch an eine Person ranzugehen. Ich meine, es gibt Kolleginnen, Kollegen, jetzt sage ich das direkt so, die mit jeder Person, die irgendwo in einer Rechtsabteilung oder einem Unternehmen ist, die sich alle sofort potenziell akquiriert fühlen und das potenzielle Mandanten sehen. Und dann denke ich mir, und dann quatsche ich letztens auch mit Leuten, habe ich schlicht und ergreifend vergessen, dass der Head of Legal ist und so, ja, Mann, du machst ja das mit, kannst du uns da was schreiben? Ich so, naja. Also das, wenn man, ja, dieses ehrliche Interesse, weil da kommst einfach drauf und weil die Bubble auch so klein ist, solche Sachen sprechen sich dann halt auch durch.
Unangenehm.
Wenn dann jemand unangenehm rüberkommt mit, hey, boah, jetzt hat mich der angeschrieben, jetzt hat mich die angeschrieben und sich versucht, dort selbst einzuladen. Nein, ehrliches Interesse, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich sehe das auch so. Ich finde, man sollte in die Beziehungen in einem Netzwerk investieren, ohne, sage ich mal, Ultimate Goal, sondern zu sagen, dass die Beziehungen sind das Goal, ja. Und wenn irgendwann im Leben mal positiv was zurückkommt, was man reingegeben hat, wunderbar, freut man sich, nicht? Aber ich finde auch ganz toll, wenn ich merke, also ging mir letzte Woche so, saß ich in einem Vortrag über ein Unternehmen und das hat erzählt, ja, ich suche einen Nachfolger. Eine Woche vorher saß ich mit einer Freundin zusammen aus der gleichen Branche, ich suche einen neuen Job in dieser Branche. Ich so, ha! Tada! Und was ist? Jetzt gucken die sich das an und ich denke mir nur, super, habe ich was davon? Nein, gar nicht. Aber who knows, vielleicht haben die ja was davon. Und ich glaube, das Netzwerk, die habt vorhin auch den Begriff Nische genannt. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil ich glaube, in der Nische findet man die Spezialinteressen, wo die Leute wirklich excited sind, ja, sich auszutauschen und zu sagen, endlich habe ich hier like-minded people gefunden, die das auch spannend finden. Aber wenn man dann schafft, die verschiedenen Nischennetzwerke auch noch zu verknüpfen, ja, und zu sagen, Moment mal, da war doch was und da war doch was, das passt doch eigentlich auch zusammen, hat vielleicht im ersten Moment nichts miteinander zu tun. Ich glaube, dann sind wir so Next Level auf sozusagen der Meta-Netzwerk-Ebene, wo man die weiteren Brücken baut. Also ich sehe das sozusagen gesamtheitlich, privat und beruflich vermischt sich das bei mir auch oft. Wie gesagt, das eine war beruflicher Kontext, das andere privater Natur und dachte, Moment, that could be good. Also ich glaube, um auf meine Ursprungsfrage einzugehen, hatte ich im Vorfeld noch überlegt, so was sind so Faktoren von Netzwerken? Und das habt ihr eigentlich alles quasi schon beantwortet. Es sind vor allen Dingen im Zentrum die Menschen, ja, die ein Netzwerk ja bilden. Ja, und wenn man dann das etwas professionalisiert, geht es vielleicht nochmal in Richtung Strukturen und auch irgendwie Netzwerkarbeit irgendwie ein bisschen professionalisiert. Und wie kommuniziert man das oder wie schafft man Vertrauen innerhalb des Netzwerks, dass sich die Leute auch öffnen, so wie ihr das vorhin auch schon erwähnt habt, dass man auch vielleicht mal eine gewisse Verletzbarkeit zeigt und sagt, Ich habe das versucht, es ist absolut daneben gegangen, aber das habe ich daraus gelernt und das teile ich gerne mit euch, nicht? Und ich glaube, das ist dieser Ansatz, den das Liquid Legal Institute ja eben auch hat, zu sagen, wir haben ganz viele kleine Nischenthemen und die Leute, die sich dafür interessieren, sammeln sich um diese Themen und organisieren sich auch eigentlich sehr autonom, aber es gibt eine gewisse Grundstruktur, ja, weil ohne Struktur funktioniert es dann irgendwie auch doch nicht. Ich bin auch noch so ein paar anderen Netzwerken, auch teilweise mehr und mal weniger aktiv. Und wenn keiner das Heft in die Hand nimmt, dann versandet es schon. Ja, also so ein bisschen, so ein paar Cornerstones, denke ich immer, sind schon ganz wichtig. Aber der Kern und das schlagende Herz sind die Menschen, meiner Meinung nach. Wie sieht das denn bei euch in der Buddy Badge Initiative aus? Habt ihr da neben euren Calls, habt ihr noch andere Formate? Oder wie sieht so ein Call typischerweise aus? Ist das eher Experience Share oder was anderes? Oder mögt ihr darüber vielleicht ein bisschen was berichten?
Schade, dass der Matthias nicht da ist.
Ja, das ist ja schon los.
Nein, also einfach die Dinge, die wir tun können, einfach die Informationen, die wir publizieren können, aber da sind, glaube ich, sowohl der Kilian als auch ich noch nicht so mega lange dabei, dass wir so viele Geschichten schon haben zu den Calls, aber es geht hauptsächlich darum, wie wir einfach die Profile zeigen können, die Leute vernetzen können, die Message unter die Leute bringen. Das ist ja sowieso die gesamte Struktur
des LLE. Ich glaube auch, dass diese Übersicht, also die Webseite, wenn man sich anguckt, wo ja auch alle Buddies aufgeführt sind, mit allen, finde ich, immer sehr gut beschreibenden Profilen, um halt diese, Varianz aufzeigen zu können. Das sind einfach so viele Menschen mit so unterschiedlichen Hintergründen, die jetzt in diesem Bereich arbeiten. In den Calls geht es dann irgendwie darum, zum Beispiel eine Liste mit Do's und Don'ts fürs Netzwerken zu erstellen, um Leuten zu helfen und zu zeigen, okay, guck mal, versuch dich vielleicht nicht irgendwie nur in diese Richtung zu entwickeln, weil du hast ja genau das Problem, das wir hatten ja mit diesem Thema, wie fängt man Netzwerken an? Und man darf halt nichts erzwingen. Oder man kann nichts erzwingen, logischerweise. Man kann keine Beziehungen erzwingen. Das geht in keinem Punkt. Und das geht dann natürlich auch nicht beim Netzwerken. Und und das sind so diese Themen, die da versucht werden zu sammeln und anzubieten. Und natürlich auch als Buddy bereitzustehen, falls dann doch mal jemand sagt, es klingt irgendwie so ähnlich, wie ich das gemacht habe, wie hast du es denn gemacht?
Also wirklich diesen Erfahrungsaustausch in den Vordergrund zu stellen, um anderen einfach vielleicht auch Inspiration zu geben, nicht? Wie, how to do it? Da fällt mir auch eine Sache ein und basiert auch so ein bisschen darauf oder baut darauf aus, Katharina, was du gerade gesagt hast bezüglich dieser Podcast, sage ich mal, Thematik. Das ist ganz spannend, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Aber ich finde, wenn man einfach in einem guten Gespräch zum Beispiel ist mit jemandem, den man auch schon lange kennt und so, und einfach sagen, Mensch, du, hättest du eigentlich Lust, mal eine Podcast-Folge aufzunehmen? Die meisten sind erstmal so ein bisschen so, die meisten waren natürlich auch noch nie in einem Podcast und sind dann so ein bisschen so eher so ein bisschen schüchtern. Aber ganz wenige sagen nein, weil alle irgendwie auch so ein bisschen so neugierig sind und sagen, ja, cool, eigentlich das Thema, worüber wir uns gerade unterhalten haben, das könnte auch für andere interessant sein. Oder ich weiß definitiv, die Person 1, 2, 3, 4, 5 sind auch daran interessiert oder würden gerne mehr darüber erfahren. Also dieses Thema Nein sagen habe ich festgestellt, also das ist jetzt, sage ich mal, noch Next Level Nein sagen, weil Podcast ist schon auch größere Hemmschwelle für einige, finde ich. Aber auch wenn man kleine Anfragen stellt im Netzwerk, ganz wenige Leute sind gut darin, Nein zu sagen. Das ist eine Erfahrung, die ich habe. Ich bin relativ schlecht darin, auch Nein zu sagen und muss eher immer gucken, okay, kann ich da jetzt hin, schaffe ich das, muss ich da wirklich hin, ist das jetzt wirklich wichtig, weil ich sich sehr schnell verleiten lasse, Ja zu sagen, zu einfach tollen Momenten oder tollen Veranstaltungen. Was ich mir aber oftmals auch gesagt habe, wenn ich dachte, boah, muss ich da jetzt wirklich hin? Es ist ja manchmal auch eine gewisse Müdigkeit, auch körperliche Müdigkeit involviert vor solchen Veranstaltungen. Es gibt auch viele Abendveranstaltungen. Oder wenn sagen, ach, weiß ich gar nicht, lohnt sich das, da hinzugehen. Ich habe so eine Regel für mich entdeckt, das ist auch vielleicht so ein Tipp. Wenn ich allein eine Person kennenlerne oder wieder treffe und mit der eine tolle Unterhaltung hatte oder wie gesagt eine neue Person kennenlerne, dann hat sich der Abend für mich schon gelohnt. Ja, und es ist aus den wildesten Kontext sein. Es muss überhaupt nichts mit meinem eigentlichen Beruf zu tun haben. Aber wenn mich der irgendwie in meinem Leben weitergebracht hat, dann hat sich's meistens schon gelohnt. Ich habe aber auch gelernt, man muss nicht immer wirklich die gesamte Veranstaltung überbleiben. Es ist auch okay, wenn man irgendwann geht. Ja, aber das sind so kleine Tipps, die man einfach über die Jahre lernt. Das ist sozusagen mein biggest Takeaway. Ich weiß nicht, habt ihr noch so ein großes Takeaway aus euren letzten Networking-Erfahrungen. Wie du schon gesagt hast, Katharina, Sales für dich ist auch nochmal Next Level. Ja, das ist, hat mit normalen Netzwerken nur noch bedingt was zu tun. Das ist nochmal eine Überwindungsschwelle mehr. Das fällt auch vielen schwer, finde ich. Oder also es ist auch einfach schwer.
Ich habe tatsächlich auch schon wirklich Veranstaltungen verbracht, wo ich mit fast niemandem geredet habe, möchte ich mal erwähnen. Ich bin, auch wenn man das sich nicht vorstellt, ich sitze einfach in der Ecke und höre zu und dann gehe ich einfach wieder. weil ich wirklich manchmal so null interessiert habe, mit Menschen zu sprechen. Aber ich finde so, also wenn ich so überlege, was sind so die wichtigsten und besten Kontakte, das waren meistens eigentlich immer nur ein oder zwei Personen und das war dann so der Klick. Und das ist so, ja. Vielleicht muss man mit mehreren Leuten reden, um die zu finden, aber wenn ihr jemanden gefunden habt, dann bleibt bitte bei der Person und rennt nicht zum nächsten, weil er sagt, ich muss halt 7 Leute kennenlernen, weil ich mache irgendeinen Kurs und sage, heute musst du 5 Leute kennenlernen. Ja. Das ist einfach.
Aber der Person ist auch nicht creepy nachlaufen.
Das auch nicht. Ich meinte aber, wenn man sich gut versteht,
wenn sie Hints gibt, dass sie
sollte, man das, sollte man das irgendwie schon nutzen. Also ich glaube nicht, dass es auf Quantität ankommt, sondern definitiv auf Qualität. Und diese Qualität ist wie auch bei normalen Partnerschaften, Beziehungen, ist ein Matching-Thema. Das muss passen zusammen auf beiden Seiten.
Ja.
Das ist vielleicht ein wichtiges Thema. Oder halt, man hat einfach, lädt halt einfach Leute random zu seinem Podcast ein. Das geht natürlich auch immer, ne?
Ist auch möglich, ne? Aber man kann es auch nicht erzwingen, wie dir sagt, nicht? Also manchmal ist die Chemistry einfach, kommt man eigentlich nicht so auf so einen grünen Zweig und dann ist auch okay, wenn man dann einfach sagt, gut, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Auch übrigens super Ausrede, ich hole mir jetzt einen Kaffee.
Ja, gute Idee, ich auch.
Okay. Ich auch.
Also bei mir ist es definitiv Nein sagen. Ich habe ganz ein schlimmes Ja-Sager-Problem. So, oh, neues glitzerndes, spannendes Ding, juhu.
Ich komme.
Das klingt spannend, mach ich. Aber das ist lustig, weil ich einfach mir wirklich jetzt auch überlegen habe müssen, voriges Jahr habe ich es absolut übertrieben, mir auch Kriterien zu bauen, wo ich hingehe, wo ich nicht hingehe, unter welchen Bedingungen ich wohin gehe. Den 5-millionsten kostenlosen Speaker-Slot für etwas, wo man nicht hingehen würde, das sage ich jetzt auch mal so. Dieses ganze Thema ist ein Rant for another day. Was ich nur sagen wollte, ist, ich musste wirklich für mich Kriterien schaffen und auch für mich entscheiden, wie viel ich mache in einem Jahr und was ich nicht mache. Und natürlich gibt es Konferenzen für mich, da treffe ich einfach, das ist wie wenn ich mit einer Runde Freunde abhänge und dann rede ich oft auch mit gar niemandem anders. Und ich wirklich für mich auch aufgeben habe müssen, auf eine Konferenz zu gehen mit dem Gedanken, da kann ich Kontakte oder mit Leuten reden, die vielleicht super Kunden werden oder also jetzt für Netzbeweis hauptsächlich dann bei LegalTech-Sachen oder die super Mandanten werden. Dass wenn ich davon weggehe, dann geht es gleich mal viel leichter und ich kann das Ganze auch viel mehr genießen. Aber es gibt auch Konferenzen, wo ich mit 3-4 Freunden, Kollegen hingehe und wir hängen 2 Tage lang nur in einer sehr, sehr weirden, klickigen Gruppe ab. Das kann natürlich auch passieren. Das ist wahrscheinlich dann Killians Pendant so im Eck sitzen. Aber ja, das kommt auch vor und dann passiert das halt manchmal, aber ist auch okay. Und dann kommen halt Leute dazu, die sich einfach random am Tisch stellen und so, hey, was willst du da? Nein,
immer fragen, würde ich vorschlagen. Nicht einfach nur dahinstellen. Das ist wirklich ein bisschen creepy.
Ja, das ist meistens, aber genau in dem Moment, wo man sich hinstellt, so, hey, wenn man sieht, es kommt jemand zum Tisch, dann einfach so, hat er hier dann eine Badge, so, hey, was machst du, wo kommst du her? Bist von der Uni, bist von dem und dem Unternehmen. Und dann nach einem kurzen Intro, dann geht's schon weiter. Also, ja, also mein wichtigstes Learning, ich bin schon im Punkt, wo ich viel Nein sage.
Ja, aber das ist dann schon, auch wenn man so mal überlegt, Beginner mittendrin oder Profi, ja klar, das ist dann schon Profi-Netzwerker, wenn du so viel schon unterwegs bist auf solchen Veranstaltungen und in den Netzwerken aktiv bist, dass du eher wieder runterschraubst, nicht? Also das Problem kenne ich auch.
Eine gewisse Übersättigung vielleicht, dass es gibt auch, ich will dann auch nicht überall als Hausnummer Speaker pitchen, ich mir denke irgendwie, falls man muss mir dann auch mal wieder was Neues zum Erzählen einfangen und ich will dann auch nicht die Leute langweilen und wir kennen alle diese Leute, die wir schon auf mindestens 3-4 Konferenzen mit dem exakt gleichen Thema gesehen haben. Ihr wisst alle, nicht wen ich meine, aber ihr kennt diese Leute alle.
Sehr. Aber ist es echt lustig? Also ich kenne das Problem genauso. Ich habe auch schon viele verschiedenste Vorträge gehalten und ich denke mir spätestens beim zweiten Mal, das kannst du doch nicht schon wieder erzählen. Also das ist ja jetzt eine Wiederholung. Ja, also man hat das Gefühl, es wäre jetzt irgendwie langweilig, aber ganz viele sind halt nicht in der Bubble. Ja, und die kennen die Themen gar nicht. Also ich erinnere mich immer ganz lustig an die BCG-Studie von vor 5 Jahren oder so über Legal Operations. Für viele ist das Thema Legal Operations immer noch eine Blackbox. Ja, also da kann man nur das als simples Beispiel nehmen. Manche ist Legal Tech immer noch so, ja, was jetzt das genau? Also ich glaube, man kommt immer darauf an, in welcher Bubble man ist. Und ich habe aber für mich auch entschieden zu sagen, gewisse Konferenzen gehe ich nicht mehr hin. Es wäre zwar nice to have, ja, und schön, Leute wieder zu sehen, aber teilweise ist es einfach zeitaufwendig und das schaffe ich nicht mehr. Und teilweise kriege ich auch viele Anfragen, was nichts mit Legal zu tun hat oder nichts mit unserer Firma etc. Oftmals sage ich ja und manchmal bin ich mittlerweile auch einfach so, okay, wirklich, wie du sagst, so Kriterien aufbauen, ist das etwas sozusagen, wo ich meine Zeit wirklich jetzt investieren muss? Weil es ist ja nicht so, man geht hin und hält einen Vortrag, sondern du hast Vorbereitung, du hast Anreise, du bist dann vor Ort und. Und das ist immer am Ende auch wie letztendlich so eine Opportunity Cost, die man auch in, sag ich mal, seine Prioritäten stecken könnte. Und man weiß aber gleichzeitig auch nie, was das für eine Opportunity sein könnte. Und da kommt wieder dieses so, sign me up, it's shiny. Ja, also
ich finde, ich brauche ein T-Shirt damit, bitte. Kann ich den
Sprung? Glaube, wir brauchen beide ja, so ein T-Shirt. Das ist ganz schwierig.
Aber da kommst du dann wieder mit diesen One-on-One-Sachen rum. Wenn du denkst, hey, ich finde die Person einfach extrem cool, dann, ich meine, auf LinkedIn Connect, wenn man in einer ähnlichen Bubble ist, werden die meisten Leute jemanden anschreiben, so, hey, ich finde das voll cool. Kann man auf ein virtuelles Café-Chall treffen für eine halbe Stunde und dann merkt man eh gleich, ob die Chemie stimmt.
Ja. Ja, wie sind denn eure Erfahrungen, wenn man jetzt gerade mal auf solche Dinge eingeht, die es ja vor Corona gefühlt gar nicht gab, Virtual Coffee Dates, das hat man ja nicht gemacht, ja, und durch Corona ist es ja irgendwie normal geworden, wie sind da so eure Erfahrungen, wenn ihr so etwas vor, oder du, Katharina, das vorschlägst, einer Person, die eher so aus der etwas klassischeren, konservativerischen, juristischen Branche stammt und die da noch nicht so mit vertraut ist. Ist das für die jetzt auch schon normal oder noch so ein bisschen befremdlich?
Es ist, also ich sage mal, Nein sagen ist auch da noch immer eher selten. Also entweder wird man gleich ganz ignoriert, was auch vollkommen legitim ist.
Das liegt vielleicht daran, dass sie ihr LinkedIn nie öffnen.
Und dann kommt so 3 Monate später, ja, ich bin da nie im Internet. Ich musste was diktieren. Bitte einmal die Antwort auf LinkedIn diktieren. Also es gibt schon die Fälle, sagen wir mal, wo Ja gesagt wurde, was dann nicht so geflutscht ist. Und es ist lustigerweise, umgekehrt finde ich es eher befremdlich, weil ich bin ein bisschen außerhalb von Wien und ich habe einfach sehr viele Online-Meetings im Büro. Das heißt, es ist für mich dann eben in die Stadt reinfahren, jetzt jemanden nur unter Anführungszeichen auf einen Kaffee zu treffen und wieder rausfahren. Und dann lässt sagen, ja, oder kommst mal zum Mittagessen rein, oder kommst du auf einen Kaffee rein, sage ich, kann man es nicht virtuell machen? Ich meine, wir müssen es ja eh nicht umarmen oder irgend sowas. Also das ist das, wo ich es lustigerweise komisch finde, dass es nicht so akzeptiert ist. Umgekehrt hätte ich, glaube ich, nie so viele Leute und so viele Freunde in Deutschland auch gefunden, wenn es das nicht gegeben hat.
Ja, danke.
Kilian, wie hast du dich gefühlt, als ich dich gefragt habe, ob du für virtuell das Café schon gehen
musst? Kein Problem mit gar. Ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, noch nie mit jemandem über einer gewissen Altersspanne. Ich kann jetzt nicht genau einschätzen, wo die Grenze ist, aber ich habe es noch nie mit irgendjemandem, der großartig viel älter ist als ich. Deswegen kann ich das gar nicht beantworten, die Frage. ich wusste gar nicht, dass das ein Problem sein könnte tatsächlich, aber da war mein Horizont bisher zu klein.
Ja, ja. Problem nicht, eher spannende Erfahrung.
Ja, das kann sein, aber ja, also virtueller Kaffee ist, glaube ich, entspannt. Ne?
Aber das sind trotzdem auch Leute in unserem Alter, die es okay finden, dass ich eine Stunde, also jetzt mit, wenn es sich staut und was weiß ich was, hin und her fahre für einen Kaffee, also dass man sich virtuell eine halbe Stunde oder eine Stunde zusammensetzt.
Ich glaube, es ist eher so, gar nicht drüber nachdenken, dass du außerhalb bist und dass es für dich ein Aufwand wäre und nach dem Motto, hä? Klar. Also ich glaube, viele gehen eher von sich selber aus und denken nicht so wirklich drüber nach, was bedeutet das für die andere Person. Haben vielleicht aber auch einen entspannteren Alltag, ne? Kann natürlich auch sein.
Ich muss sagen, dass ich nicht mehr bereit bin, 5 Minuten Weg einzugehen für irgendein Gespräch. Also ich bin da ganz schlimm. Ich habe so wenig Zeit, versuche die perfekt zu nutzen, in Anführungsstrichen. Da ist jede Wegzeit eigentlich.
Ja, wie sieht denn euer Alltag aus? Ich finde so, zum Abschluss sollten wir mal den Zuhörern auch so einen Einblick geben. Wie sehen denn diese neuen Berufsbilder auch in der Praxis aus? Haben wir doch vorhin gesagt, die Praxiserfahrung interessiert uns eigentlich am meisten, nicht nur Theorie. Gerade auch, was diese Rollen angeht. Kian, magst du mal erzählen, wie sieht denn dein perfekt geplanter Tag aus? Wenn du ihn dir wünschen könntest, wie er optimal läuft.
Achso, dann arbeite ich nicht.
Achso. Der perfekte Berufstag. Indem du so super optimal effizient bist und es alles läuft, wie du es dir vorstellst.
Naja, er ist einfach geprägt von meinen Kindern. Ich bringe die halt morgens weg und sowas und dann kümmere ich mich auch abends wieder um die. Mir ist es wichtig, dass ich die auch sehe und dadurch darum plane ich meinen Tag. Und deswegen habe ich natürlich nicht unendlich Zeit. Das sind natürliche Grenzen. Die andere natürliche Grenze ist meine überbordenden Interessen an allen Dingen. Da habe ich von Katharina aber gelernt, dass man auch zu sich selbst Nein sagen können muss. Das war einer der größten Learnings, die wir miteinander hatten, zu sagen, hier mach dir eine Not-to-Do-Liste und lerne mit deiner fehlenden Zeit umzugehen. Und jetzt, um darauf zu antworten, ich bin Legal Tech Manager bei Mazar und was ich in dieser Rolle mache, ist neben dem eigentlich gefühlt Mädchen für alles, also Legal Operations, Legal Tech, Low- und No-Code-Anwendungen erstellen, Projekte leiten, Prozesse neu planen, Prozesse umsetzen. Das mache ich alles vieles digital logischerweise, weil wir haben mehrere Standorte und dann kann ich nicht jeden Tag zu irgendeinem anderen Standort fahren. Da hat keiner was von.
Stell dir mal vor Corona hättest du das
gemacht. Da hätte es vielleicht diesen Job in der Form für mich nicht so gegeben, aber ich hätte es sicherlich nicht gemacht. Also das muss man sagen, das ist jemand anders hätte es vielleicht
jemand
getan,
aber
ich
hätte nicht. Es
Das muss man auch so sehen. Und dann ist mein perfekt geplanter Tag einfach wirklich geprägt von vielen Teams-Meetings. Klar, wir haben ja auch ein Büro. Ich wohne in Leipzig und dann bin ich ab und zu mal im Büro. Aber im Büro mache ich auch nichts anderes als ständig Teams-Meetings. Und dann ab und zu mal vielleicht mit jemandem im Büro zu sprechen. Aber das ist so mein Tag. Ich nutze halt nur digitale Dinge, sei es Miroboard oder das Teams oder Office oder was auch immer. Und um jetzt sehr ins Detail zu gehen, so plane ich meinen Tag. Ich starte immer mit. Klassisch mit so einer To-Do-Liste, was habe ich heute zu tun, was mache ich, setze meine Prioritäten, dann bin ich abends traurig, dass ich davon nur die Hälfte geschafft habe und mache das jeden Tag aufs Neue.
Nee, smart das,
also ja,
die
gibt's,
die
aber dafür bin ich nicht smart genug. Also da muss man einfach realistisch sein.
Ich schalte auch immer mit Achievable.
Das eine heißt nämlich
das
realistic.
Ist einfach für mich, also es gibt Sachen, die gebe ich einfach auf. Das ist eine davon. Dafür setze ich ja die Prioritäten.
Und kurze Frage dazu noch, weil das ja auch eine sehr, eine neue Rolle für viele vor allen Dingen noch ist. Du bist ja vermutlich, also meine Annahme ist, dass du viel mit verschiedenen Stakeholdern bei euch, also Stakeholder, andere Personen im Unternehmen zu tun hast und auch auf deren Fachwissen und deren Prozesserfahrung oder einfach Inselwissen angewiesen bist. Das heißt, wie schaffst du es, dass die Menschen in ihrem normalen Tagesgeschäft sich committen oder auch diese Zeit finden, dir ihre wichtigen Informationen zu liefern, damit du Dinge bauen kannst, die sie wiederum entlasten?
Das sind zwei wichtige Faktoren. Ausnahmslos immer freundlich bleiben, auch nach dem 10. Mal nachfragen und nerven und den Mut haben, weiterhin zu nerven. Aber eigentlich sind die meisten Leute wirklich sehr hilfsbereit. Natürlich gibt es Leute, die...
Redest du über deine Kinder oder Kollegen?
Nee, meinen Kindern bin ich nicht mehr so nett nach der Zeit. Da greife ich härter durch. Ich kann ja nicht zum Kollegen sagen, du kommst jetzt her. Aber grundsätzlich glaube ich, sind das zwei wichtige Faktoren. Ich glaube, grundlegend immer höflich sein zu wissen, dass die Leute einem nicht helfen, weil sie das nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht schaffen und viel auf dem Tisch haben. Und wenn man das weiß, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, glaube ich.
Und für die, dass dann denen auch klar ist, es ist eigentlich, hat für alle einen Mehrwert, gerade für sie soll es ja eine positive Entlastung möglicherweise darstellen, nicht?
Ja, ich bin ihr Dienstleister, sie sind meine Kunden. Wenn sie meine Leistung nicht haben wollen, dann sieht das, ist das am Ende das, was bei rauskommt. Dann mache ich. Also ich muss halt so gute Leistungen anbieten, dass sie Bock haben, das auch anzunehmen und die Zuarbeit zu leisten.
Ja. Aber das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch viele, die diese Rollen innehaben, wissen, aber viele, die diese Rollen nur sehen und sagen, oh cool, fancy und mit Tech und es ist nämlich nicht nur straightforward, ich baue jetzt hier cool mit No-Code, Low-Code und es ist richtig nice, sondern man ist eben, es sind ganz viele Abhängigkeiten und nicht jeder sagt, klar, I clear my calendar, ja, so, sondern ich glaube, es ist, muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Das ist bestimmt auch so ein Thema für eure Calls, wie man sich darüber austauscht, wie kann man sich Gehör verschaffen, was sind Tipps und Tricks dahingehend, nicht? Weil man muss sich ja quasi dieses Standing vielleicht auch durch Support, durch, weiß ich nicht, Partnerlevel oder in welcher Struktur auch immer es ist, ja, man braucht auch den Support von der vorgesetzten Ebene, finde ich, weil ansonsten sehen die anderen auch gar nicht, dass es eine Priorität hat, sondern so, ja, diese Tech-Geschichte da, ne? Und ich muss doch hier hourly billen und so. Also...
Ja, das ist ein Problem. Also ich muss sagen, ein Vorteil, den ich habe, ist, dass ich einfach...
So viele Trigger in einem Satz.
Ich bin halt einfach auch Rechtsanwalt und so hart es klingt und auch habe auch wirklich normal als Rechtsanwalt gearbeitet und dann hat man einfach ein Standing bei Rechtsanwälten. Das ist einfach so. Ja. Also das kann man jetzt anders sagen, wie es ist, aber dadurch werde ich einfach, wenn ich dann von Prozessen rede, dann wissen die halt, dass ich die Prozesse meine, die ich auch kenne und das nicht irgendwo gelesen habe oder überlege, wie das sein kann und dadurch haben wir eine Connection, eine Ebene. Wir können drüber reden, wie wir es beide gemacht haben. Das hilft mir sehr. Und ich frage mich immer eher, wie das Leute machen, die nach dem ersten Examen reingehen und sagen, ich mache jetzt selbst Legal Engineer und da sozusagen dieses ganze Wissen aus den Anwälten rausziehen müssen, denen das aber schwerfällt, das rauszugeben, weil sie dieses Prozessdenken in der Form nicht haben.
Ja, die wissen nicht, welche Info muss ich eigentlich dir geben, damit du meinen Prozess verstehst und weißt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist.
Ich habe Next Level hier auch noch an den Shoutout an einen Kollegen vom LLI, an Balthasar, der mir gegenüber Gerichtsprozess sagen musste oder wusste, wenn er Prozess sagt, dass ich keinen Gerichtsprozess meine. Der ist auch Anwalt. Also ich glaube, das ist so Next Level Kommunikation dann.
Ja, aber Katharina, wie sieht's bei dir aus? Zum Abschluss wollen wir auch noch deinen perfekten Tag hören. Gar nicht perfekt, sondern wie ist so dein typischer Tag? Und wenn du dir wünschen könntest, wie wäre er im Best Case?
Also ich glaube, der typische Tag ist, wenn ich im Büro bin, natürlich sehr, 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 sehr viele Online-Meetings, aber gemischt durch die Firmen. Also da kann es mal sein, dass ich mitten am Tag eine Podcast-Aufnahme für Nerds of Law habe, dann eine Netzbeweis-Demo, dann 2 Stunden Mandanten-Meeting, dann eine Vertragsverhandlung. Das heißt, aus dem Grund versuche ich mir die Tage auch immer wieder zu blocken. Das heißt, ich gebe mir mindestens einen Tag die Woche, den ich mir ganz block, der dann wirklich nur für Notfälle sozusagen Termine reinbekommt oder für Dinge, die mir Energie geben. Und auch mir Blocker mache für Schreibarbeit, organisatorische Arbeit. Also ich merke dann halt, es gibt Wochen, wenn ich, weiß nicht, 1-2 Tage unterwegs bin und auf physischen Terminen bin und dann die anderen 3 Tage halb voll sind mit Online-Meetings, dann habe ich keine Zeit mal, mich hinzusetzen und was zu schreiben, was ja auch ein großer Teil meiner anwaltlichen Arbeit ist, oder mein Angebot zu schreiben oder was auch immer, eine Shownotes für einen Podcast. Also das macht der Michael aber jetzt, da Podcast zu editen. Und das sind halt die Dinge, wo ich halt echt aufpassen muss. Und dann ziehe ich auch manchmal noch die Reißleine und sage, okay, ich muss jetzt ein paar Dinge canceln. Aber ich glaube, mein idealer Tag ist, dass ich nicht mehr als den halben Tag Meetings habe, dass ich wirklich die Hälfte des Tages mit organisatorischem Schreibarbeit, also Stillem Arbeiten, wie man so schön in der Schule gelernt hat, was sie damals an.
Stillarbeit.
Also schaut auf meinen Ex-Lehrer, ich schaff's manchmal, nicht ganz gut, aber manchmal, mit stillen Arbeiten verbringen kann und dann die Termine halt einfach wirklich eine Mischung aus Social und Purpose, um es mal so, obwohl da eben auch aus dem Social, wie Killian richtig sagt, oft mehr Inspiration und Energie rausgeht, als die Dinge, die, sagen wir mal, verrechenbar sind, um auf das wieder zurückzukommen. Also das wäre für mich der perfekte Tag, ist eine Mischung, wo ich nicht von einem Termin auf den nächsten, vom nächsten renne und nicht einer, wo ich den ganzen Tag allein im Kämmerchen sitze und niemanden höre. Also eine Mischung.
Absolut. Ich habe vorhin, hatte ich auch einen Termin, ganz interessant, da hat mir ein Bekannter ein paar witzige, also interessante Tipps einfach gegeben, wie er jetzt seinen Alltag anders strukturiert, also passt eigentlich ganz gut und auch mal wieder Zufall, ganz anderes Netzwerk, hat alles damit nichts zu tun. Er hat gesagt, er macht jetzt nur noch Meetings mit maximal 4 Personen, das Meeting darf maximal 25 Minuten gehen und er möchte pro Tag auch nur noch am Ende des Tages eine Zusammenfassung der Fragen bekommen und nicht einmal die Stunde hier eine Frage, da eine Frage, da eine Frage, hier eine Frage, weil ihn das jedes Mal so krass aus seiner Focus-Time rausholt. Und das fand ich total interessant, weil mir geht das sehr ähnlich. Ich bin jemand, ich will dann sofort reagieren und sofort die Lösung und sofort und komme aus meiner eigenen Focus-Time, die schön geblockt in meinem Kalender theoretisch dasteht, die manipuliere ich selber, indem ich selber darauf reagiere. Also ich glaube, so ein bisschen Boundaries setzen für sich selber in seinem Kalender, wie auch immer, oder man verbietet sich quasi zum Beispiel Teams zu öffnen, ja, wo ganz viele kleine Nachrichten warten. Das ist etwas, was ich jetzt nach Ostern mal testen möchte. Wir sind nämlich jetzt direkt vor Ostern für diejenigen, die das hören. Die Folge wird natürlich nicht direkt heute veröffentlicht. Also von daher so kleine Tipps und Tricks. Ich bin immer so dankbar, wenn mir jemand seine teilt und ich mir überlege, das könnte spannend sein. Nicht alle davon sind in jeder Rolle praktikabel, völlig klar. Aber irgendwie, man kann es ja mal testen. Und also so riesen Meetings habe ich auch noch nie erlebt, dass die wahnsinnig produktiv waren. Von daher ist 4 vielleicht eine Magic Number, who knows? Ich werde es euch berichten.
Ich kann es mal versuchen, beim Mandanten zu sagen, du musst in 25 Minuten fertig sein.
Ja, schwierig. Ich meinte auch eher so interne Meetings.
Ja, aber
Amazon redet doch auch von Pizzateams, ne?
Ja.
Die haben auch so eine maximale Teamgröße, dass sie sich, glaube ich, so 2 Pizzen teilen können oder
also
sowas.
Also es gibt 2 Leute.
oder einer mit sehr junger.
Ja.
Kommt auf
ja, also aber E-Mail ausschalten ist ganz wichtig.
Ja.
Und eins meiner Lieblingsfunktionen der neueren Apple Mail Versionen ist E-Mails timern.
Ja.
Dass selbst wenn ich jetzt, wenn ich jetzt random, weiß ich nicht, ich mache gerade was Privates, es ist am Abend am Laptop und ich sehe gerade eine E-Mail aufpoppen, weil ich es vergessen habe auszuschalten. Und denke mir, ja, ich habe eine Antwort, ich schreib's. Aber times dann auf den nächsten Tag. Auch nicht den Leuten den Eindruck zu geben, dass ich bin da irgendwie erreichbar oder das wäre okay oder so.
Aber manche machen das aber extra, um zu sagen, ich arbeite noch, by the way.
Ja, nein, ich mache das umgekehrt. Also wenn ich beim Bewerbungsprozess mir der Partner dann irgendwie um 11 in der Nacht zurückschreibe, bin ich so, ich gehe woanders hin. Also.
Das habe ich früher auch so gemacht. Ich habe meine ganzen Mandats, ich habe sie sonntags immer gemacht, aber am Montag früh erst abgeschickt. Mit keiner auf die Idee kommt, dass sonntags jetzt hier meine normale Arbeitszeit ist für die.
Ist auch ein bisschen Mandanten-Kundenerziehung. Ja, ja.
Aber ich möchte nochmal erwähnen, dass ich das übrigens wie Katharina auch so mache, dass ich mir irgendwie versuche, den halben Tag freizuhalten für Nicht-Termine, weil ich das auch zu anstrengend finde. Man fühlt sich leer am Abend und mit den ganzen Terminen, aber man hat irgendwie auf dem Papier nichts geschafft und das finde ich immer echt sehr, sehr deprimierend.
Ja! Und dann hat man Druck, weil man nichts geschafft hat. Aber man hat natürlich was anderes contributed, aber an seinen eigenen Themen ist man nicht weitergekommen.
So, als wäre das gut gelaufen. Ja, das mag ich auch nicht. Ja,
allein wenn ich so bis um 3 durchgeplant bin mit Terminen und dann denke ich mir, okay, jetzt kann ich vielleicht noch 2 Stunden, 3 Stunden irgendwas schreiben. Ja, vergessen.
Ich mache meine Meetings immer am Nachmittag mittlerweile. Ich mag vormittags ist Focus Time. Da bin ich richtig topfit, zack, und kann da, weiß ich nicht, in komplexe Themen einsteigen. Und Meetings, wenn möglich, wenn Kunden ein Meeting um 9 möchten, kriegen sie es natürlich. Aber ansonsten, wenn es geht, nachmittags.
Ja. Ich habe es immer geschafft, ich habe es auch mal nachmittags, ich habe aber nachmittags mein Tief. Und das Beste, was ich jemals geschafft habe, ich habe telefoniert, habe mich dabei hingelegt und plötzlich eingeschlafen und bin aber von meinem eigenen Sprechen wieder aufgewacht. Also ich bin beim Sprechen eingeschlafen, wieder aufgewacht und wusste dann, als ich aufgewacht bin, nicht mehr, wo ich bin, was ich ja gerade erzählt habe. Aber der Mann hat es nicht gemerkt. Ich habe einfach straight weitergesprochen und mich beim sinnlos labern.
Gib's zu, du hast es ihm trotzdem gegeben.
Nee, das war irgendwie so ein Kennenlerngespräch oder so. Das ist tatsächlich nicht mal, vielleicht ist auch deswegen die Mandat geworden. Das war alles ein bisschen strange. Aber der Faktor ist, er hat es nicht gemerkt, dass ich eingeschlafen bin.
Also das ist nur bei meinem Mom passiert, wenn wir eine Long Distance waren. Wow.
Also es war auch ohne Bild, ja, das ist ganz wichtig. Das hätte er dann vielleicht gesehen, aber...
Ah, lucky you.
Aber in Vertragsverhandlungen muten und den Laptop mit aufs WC nehmen und in die Küche nehmen zum Kochen, habe ich auch schon gemacht. So, ja, wir machen...
Das war ja in Corona auch wild. Ja,
ich habe das
die Leute, die nicht wussten, wie die Kamerafunktion funktioniert.
Ich habe Gott sei Dank vorher in-house schon immer wieder Remote-Vertragsverhandlungen gemacht und das konnte ich schon super. Vor allem die Leute, die so um 12:30 Uhr, also ich so als also österreichischen mit einem germanischen Hungerverständnis, 12:30 so Hunger! Ab 13:30 bin ich hangry, da verhandelt es mit mir gesagt gar nichts mehr.
Das sind die Verhandlungstaktiken, die sich im Hunger treiben, die schnell irgendwie zu einem Ja sagen.
Wahrscheinlich, aber damit haben sie nicht damit gerechnet, dass ich einfach meinen Laptop nehme, aufstehe, nebenbei zum Kochen anfange. Oder das allerbeste, Kirschen entsteinen. Pro-Tipp für harte Verhandlungen, diese Stabby-Dinger, die ja super zum Abregen sind. Nein, die Haftungsklausel kriegst du nicht. Never mind.
Also ich sehe schon, wir haben hier wildeste Tipps weit übers Netzwerken hinaus schon gefunden.
Ja, aber schon sowas lernt man beim Netzwerken. Ich versuche jetzt irgendwie den Dings.
Das ist doch eigentlich der Kern des Netzwerks, dass man genau diese Dinge austauscht.
Wenn du mit mir in einem Netzwerk bist, lernst du so Scheiße.
Ich lieb's. Ihr Lieben, was ist zum Abschluss wirklich vielleicht noch für diejenigen von uns und den Zuhörern, die jetzt noch nicht so eingegroovte Netzwerker sind, jetzt nochmal so das, vielleicht so eine Mission für dieses Jahr, was man als kleine Challenge sich nehmen könnte und sagen, okay, wenn wir das geschafft haben als Person, die wirklich ungern Netzwerkst, dann haben wir schon echt viel geschafft. Also so wirklich kleine Hürde, vielleicht sei es auch nur euch beide anschreiben auf LinkedIn über die Buddy Badge Initiative, über die Landingpage oder euch so direkt finden.
Ja, oder einfach zwei Buddies von der Buddy Badge anschreiben. Ich glaube, das ist mal ein guter, ja. Das ist auf alle Fälle ein guter Tipp.
Und vielleicht ein kleines Coffee-Date.
Aber das ist jetzt
ein Coffee-Date.
Das ist jetzt gestohlen von dir, jetzt müssen wir uns selber noch was ausdenken.
Ja, müsst ihr selber überlegen. Stimmt, was würdet ihr noch zusätzlich?
Also ich würde sagen, dass man sich jemanden raussucht bei LinkedIn, wo man sagt, die Person, was die macht, finde ich gut, und sie mal einfach anschreibt und es versucht und guckt und einfach mal überrascht sein wird, dass es gar nicht so schwer ist. Die Buddy Badge Leute, die haben ja schon alle gesagt, dass die dafür zur Verfügung stehen, die kann man auf jeden Fall nehmen. Mit denen kann man auf jeden Fall ein bisschen üben.
Leicht.
Ja, die kriegt man so dieses Low Level. aber das ist, glaube ich, was man machen kann,
also,
wenn man sich wirklich was unteilt. Auch natürlich habe ich am Anfang gesagt, man muss Qualität und sowas beim Sprechen auf einer Konferenz, aber man kann sich auch mal zwingen, einfach irgendwo hinzugehen und mit Leuten zu reden, wenn man sich unwohl fühlt. Ich zwinge mich dazu auch manchmal, damit ich nicht, wie das passiert, ich die ganze Zeit in der Ecke sitze und mich nur auf mein Zeug konzentriere. Also
an der Kaffeemaschine trifft man immer jemanden.
Du wirst überrascht sein, wie wortkarg ich sein kann.
Ja, oder beim Händewaschen habe ich auch schon ganz wilde Leute getroffen.
Ja, da schauen sich Männer nicht in die Augen.
man weiß nicht. Also der Kaffee ist doch die bessere Option vielleicht. oder wenn es einen Snack gibt.
Also ja, ich würde, ich bin absolut bei dem Tipp, das hat auch bei mir gut funktioniert. Einfach Leute an, also einfach mal eine Slide into their DMs in a non-creepy way. Einfach eine DM schicken, hey, ich finde das voll cool, was sie machen. Einfach nur mal zu sagen, hey, ich finde das cool. Jetzt kein Hintergedanke, einfach nur, ich finde das cool. Und so habe ich zum Beispiel auch einen Michael, meinen Nerds of Law Co-Founder, kennengelernt. Habe einfach geschrieben, hey, ich finde das cool. Apropos, brauchst du einen Associate? Und dann haben wir 4 Stunden telefoniert. Okay. Aber also nachdem der Killian das schon gesagt hat, muss ich was anderes. Also ich würde sagen, einmal beim Call for Speaker mitzumachen bei einem Thema, für das man brennt, das einen interessiert. Es gibt viele Konferenzen, die Call for Speakers haben. Und einfach mal zu sagen, im Idealfall natürlich auch dann den Speaker-Slot zu bekommen. Aber das ist was, wo ich sage, nimm ein Thema, für das du brennst. Und oft, also je nachdem, was für ein Typ mir ist, ist mir zum Beispiel oft die Distanz auf der Bühne tue ich mir leichter wie in der Menge. Und einfach zu schauen, dass man einmal auf die Bühne kommt und meistens ist ein Gratis-Ticket für die Konferenz dabei. Aber das ist mein Tipp bei einem Call for Speaker mitmachen und sich hinzustellen. Und dann kommen oft ja nachher die Leute auf einen zu und sprechen einen an, hey, das war cool. Und dann tut man sich auch gleich leichter wieder mit dem Connect. Da muss ich nicht die Leute anreden, dann werde ich angesprochen. Also.
Ja, das setzt aber voraus, dass dir auf einer Bühne sprechen grundsätzlich nichts ausmacht. Das ist für viele vielleicht jetzt auch nicht so, oh klar.
Deswegen sage ich, wenn man für ein Thema brennt, ist es wahrscheinlich einfacher. Ja. Einfach, also wenn du zu mir sagst, hey, ja, jetzt erzähl mir eine Stunde, wenn du mal
vielleicht auch sonst Workshop-Formate, die sind meistens kleiner.
Das würdest du dir auch erzählen, wenn du sie nicht drum fragst, Willis, das möchte ich kurz mal erwähnen. Ja.
Danke.
Ihr Lieben, es war herrlich mit euch. Wir könnten hier noch stundenweise weiterreden. Ich sehe schon, das ist unglaublich. Aber wir müssen jetzt mal einen Cut machen. Es ist schon mehr als eine Stunde rum, aber Wahnsinn. Also, wir fassen zusammen. Liquid Legal Buddy Badge Initiative für alle, die in diesem neuen sag ich mal, digitalen Rollen, aber es sind ja nicht nur digitale, sondern es sind einfach viele neue Rollen in der vor allen Dingen juristischen Branche, aber auch angrenzend, Fuß fassen wollen, sich vernetzen wollen, sich austauschen wollen. Ihr zwei seid neben Matthias die Leuchtturmprotagonisten, die wir heute kennengelernt haben, aber es gibt noch viele weitere, die wiederum findet ihr im LLI auf der Website. Aber Und alle von euch sind sehr offen dafür, auf LinkedIn connected zu werden. Kleine Challenge für alle, die noch etwas netzwerkschüchtern sind. Eine Person auf LinkedIn anschreiben, die nicht zur Initiative gehört und sich einfach mal trauen mit der, wo man sagt, wow, es interessiert mich aber auch wirklich, ja, und nicht so ein bisschen so halbherzig irgend so ein random Message, aber unbedingt mit Message, ja, und für die, die vielleicht schon dann eins Next Level gehen wollen, weil Katharina, ich muss sagen, ich finde das schon eher Next Level, ist zu sagen, Call for Speaker, vielleicht mal einen kleinen Vortrag halten, es kann auch was ganz Kleines sein, es muss jetzt nicht direkt die nächste große Konferenz sein, und darüber auch mit Leuten in Kontakt kommen, die sich für diese Themen interessieren. Weil dadurch hat man, wie du sagst, diesen Pull-Faktor. Die Leute sehen dich als jemanden, der sich damit auskennt und wollen mit dir dann sprechen. Und jetzt hältst du etwas ganz Großartiges hier ins Bild. Was sehen wir da? Ich sehe es ganz schlecht, ich kann es nicht lesen.
Der introvertierte Anwalt.
Ja! Ich kann es wirklich nicht lesen, meine Augen sind ganz schlecht. Lies es bitte vor. Und dann, Kian, lies du vor.
Der introverted attorney, der introvertierte Anwalt. Ja, yeah, das steht wirklich,
ich
schwör's.
Steht drauf, okay, gut. Ja, ich konnte es auch danach nicht erkennen. Also, letzte Info für Zoe, wir brauchen eine neue Brille. Und damit haben wir es, glaube ich, auch für heute, was Tipps und Tricks angeht, auch geschafft. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Euch weiterhin ganz viel Erfolg. Mal gucken, wie wir unsere gemeinsam neu erkannten Tipps auch vielleicht umsetzen in die Praxis. Und ich freue mich, wenn das Liquid Legal Institute, die Community, aber auch die Buddy Badge Initiative weiter fleißig wächst. Und wenn wir alle, nicht nur über LinkedIn, sondern auch vor allen Dingen in Person, uns bald wiedersehen.
Also. Wow, das ist Next Level.
Das ist schon wieder Next Level, ja, aber ich werde auch, ich werde darauf Rücksicht nehmen, dass der Hin- und Rückweg sich lohnt. Ja, und nicht nur für einen Coffee ist. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Macht's gut.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal beim LeakHair Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakhair.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakHair Podcast. Stay tuned!